Rainer, lies mal vor.
Kapitel 6. Der tadellos gekleidete junge Mann, der als Dritter an dem Mittagessen der Howards teilgenommen hatte, war denn doch älter, als sein rosiges, jugendliches Gesicht vermuten ließ. Valerie hatte das auch gleich angenommen, als ihr Vater ihn ihr vorstellte. Sie interessierte sich zuerst wenig für ihn. Auf ihren Reisen mit ihrem Vater, die ihn auch häufig nach Amerika führten, hatte sie in Chicago und in New York, ja, in jeder größeren Stadt der Vereinigten Staaten, die verzogenen Söhne eingebildeter Väter gefunden. Junge Leute, die an nichts anderes im Leben dachten, als die Stunden möglichst totzuschlagen, die sie von ihren nächtlichen Abenteuern trennten. Sie kannte nur zu genau die Grenzen ihrer Interessen, die gewöhnlich zwischen ihren schnellen Automobilen und ihren nächtlichen Gelagen schwankten. Aber zum ersten Mal war sie einem solchen jungen Mann in England begegnet. In mancher Weise war James Lamott Featherstone besser als alle anderen, die sie bisher kennengelernt hatte. Sein Leben war zwar auch ohne Ziel und Zweck, aber er besaß den großen Vorzug, sehr gute Manieren zu haben und ihr gegenüber äußerst zurückhaltend zu sein. Er sprach niemals von sich selbst, aber über andere Dinge konnte er sehr unterhaltsam sein. Valerie hatte ihn zuerst geduldet, weil er viel stattlicher und vornehmer war als der Detektiv, den ihr Vater früher engagiert hatte, um sie auf ihren etwas gefährlichen, einsamen Streifzügen in die Umgebung zu begleiten. Aber schließlich mochte sie ihn ganz gern, trotz seiner übertrieben eleganten Kleidung. Am Tag nach der Ermordung Kriegers sprach er bei ihr vor, um mit ihr in den Park zu gehen. Als sie in dem sonnigen Park angelangt waren und er einen Stuhl für sie an der Seite des großen Reitweges besorgt hatte, wandte sie sich plötzlich an ihn.
»Ich möchte Sie etwas fragen, und zwar etwas ganz Persönliches. Was tun Sie eigentlich anders, als anständige junge Damen auf Ihren Spaziergängen begleiten?«
Er schaute sie scharf an. »Sie sind sehr anziehend«, sagte er dann ernst. »Sie erinnern mich immer an Beatrice Dest, die Dame, die Leonardo malte. Nur ist ihr Gesicht noch zarter und ihre Augen sind viel schöner.« Sie wurde dunkelrot und unterbrach ihn.
»Mr. Featherstone«, sagte sie ärgerlich, »haben Sie denn nicht gemerkt, dass ich mir einen Scherz erlaubte? Haben Sie denn als Engländer gar keinen Sinn für Humor? Ich sprach doch gar nicht von mir selbst.«
»Sie kennen doch aber niemand anders, den ich jemals begleitet hätte«, verteidigte er sich und gab dem Gespräch taktvoll eine andere Wendung.
»Nein, ich habe sonst nichts zu tun.« »Sie bügeln nicht einmal Ihre eigenen Beinkleider«,
sagte sie streng, denn sie hatte sich über ihn geärgert. »Nein, das tue ich nicht, ich habe einen Mann dafür angestellt«, gab er zu. »Aber ich bürste meine Haare allein«, fügte er stolz hinzu. Sie musste trotz ihrer schlechten Laune lachen, aber plötzlich wurde sie wieder ernst.
»Mr. Featherstone, ich bitte Sie um einen großen Gefallen. Ich weiß selbst nicht, warum ich Sie eben ärgerte. Mein Vater ist ängstlich besorgt um mich. Er ist ein wenig altmodisch und bildet sich ein, dass eine junge Dame nicht allein ausgehen dürfte. Er ist sogar auf den Einfall gekommen, einen Detektiv zu engagieren, der mich beschützen soll.«
»Ihr Vater ist ein sehr vernünftiger Mann«, sagte Jimmy Featherstone prompt.
»Aber das war gerade das, was er nicht hätte sagen sollen.« »Das vermute ich auch.«
Valerie unterdrückte mit Mühe eine scharfe Entgegnung.
»Aber ich möchte offen sein Ihnen gegenüber. Ich sehne mich danach, allein zu sein. Ich brauche ganze Tage für mich. Verstehen Sie, Mr. Featherstone?«
»Ja.«
»Ich kann wirklich nur allein sein, ohne meinen Vater zu ängstigen, wenn er denkt, dass Sie mich irgendwohin begleiten. Ins Theater oder ins Museum.«
»Ich würde Sie niemals dorthin bringen«, widersprach Jimmy, und die gereizte junge Dame seufzte schwer.
»Ich meine etwas anderes. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Ich möchte, dass Sie morgen kommen und mich zu einem Spaziergang abholen, mich dann aber alleine lassen, so dass mein Wagen dahin fahren kann, wo ich will. Sie können ja ruhig sagen, dass Sie mich zu einer Tagestour mitnehmen, vielleicht auf den Fluss.
Die Jahreszeit ist aber eigentlich schon etwas weit fortgeschritten für eine Partie auf dem Fluss.
Also schön, zu irgendeinem anderen Ausflug, der mich den ganzen Tag von zu Hause fernhält. Mein Vater reist Mittwochabend nach Schottland ab.
Sie wünschen also von mir, dass ich vorgeben soll, mit Ihnen auszugehen? Und dann soll ich Sie sich selbst überlassen? Sie seufzte wieder.
Wie klug Sie sind. Ja, das möchte ich.
Jimmy Featherstone bohrte mit seinem Spazierstock ein Loch in den Kies. Ich will Ihren Wunsch unter einer Bedingung erfüllen, sagte er dann langsam. Sie schaute ihn erstaunt an.
Unter einer Bedingung? Was soll das heißen?
Er hob den Kopf und schaute ihr gerade in die Augen. Überlassen Sie die Nachforschungen nach Abel Bellamys Angelegenheiten jemand anders. Das ist keine Aufgabe für eine Dame. Wenn die Polizei die Pflanzung hinter Kriegers Haus abgesucht hätte, dann wäre es Ihnen sicher schwer gefallen, Ihre Anwesenheit dort zu erklären, Miss Howard. Einen Augenblick starrte Valerie ihren Begleiter sprachlos an. Sie war blass geworden.
Ich verstehe Sie nicht, Mr. Featherstone, stotterte sie.
Der junge Mann wandte sich ihr zu und sah sie lächelnd an. Halb belustigt, aber es lag auch eine gewisse Warnung in seinem Blick. Miss Howard, Sie haben mir eben den Vorwurf gemacht, dass ich ein zweckloses Leben führe. Ein Müßiggänger hat sehr viel Zeit, Beobachtungen anzustellen. Sie kamen an meiner Wohnung in St. James Street in einem Mietauto vorbei und fuhren hinter dem Ford Mr. Kriegers her.
Sie kannten Krieger? Fragte sie erstaunt.
Ich kannte ihn oberflächlich, sagte Mr. Featherstone, der mit seinem Spazierstock spielte und ihren Blicken auswich. Ich kenne fast alle Leute oberflächlich, fügte er dann lächelnd hinzu. Manche allerdings sehr eingehend. Zum Beispiel weiß ich, dass Sie Ihren Wagen am Ende der Field Road entließen und zu Fuß die Straße entlang gingen, bis zu Kriegers Haus. Dann schien es so, als ob Sie nicht recht wüssten, was Sie tun sollten. Sie kamen zu dem Eingang eines kleinen Flusspfades, der durch die Pflanzung neben Kriegers Garten führt. Sie gehörte ihm nicht, er hatte sie nur gepachtet. Er hatte sich auch nicht die Mühe gegeben, den hinteren Teil seines Gartens nach der Pflanzung mit einem Zaun abzuschließen. Dort haben Sie letzten Abend bis 8 Uhr gewartet.
»Das haben Sie alles nur vermutet«, entgegnete sie scharf. »Mein Vater hat Ihnen erzählt, dass ich zum Abendessen nicht zurückkam.«
»Es ist nicht nur eine bloße Vermutung«, sagte er ruhig. »Sie haben in der Pflanzung gewartet, weil sie fürchteten, dass man ihre Anwesenheit wahrnehmen würde.«
»Von wo aus haben Sie mich denn beobachtet?«
Er lächelte wieder. »Ich war auch in der Pflanzung. Es tut mir leid, dass es so war, sonst hätte ich unseren Freund, den grünen Bogenschützen, wahrscheinlich gesehen.«
»Was haben Sie denn dort zu tun gehabt? Wie dürfen Sie es wagen, hinter mir herzuspionieren, Mr. Featherstone?«
Er zwinkerte mit dem Auge, aber kein Muskel seines Gesichtes rührte sich. »Sie sind inkonsequent, Miss Howard. Noch vor kurzem haben Sie sich darüber beklagt, dass ich nichts täte, und nun erzähle ich Ihnen, dass ich Sie auf einer sehr gefährlichen Expedition geschützt habe.« Sie schüttelte hilflos den Kopf.
»Ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich, Mr. Featherstone. Wie kamen Sie überhaupt auf den Gedanken, dass ich Krieger folgte?«
Nachdenklich zog er ein goldenes Zigarettenetui aus der Tasche. »Gestatten Sie, dass ich rauche?« fragte er. Als sie nickte, zündete er sich eine Zigarette an und blies den blauen Rauch in die stille Morgenluft. »Sie folgten Krieger«, sagte er langsam, »weil, das vermute ich allerdings nur, weil sie dachten, dass er in seinem Groll Bellamy verraten und ihnen vielleicht die Aufklärung geben würde, nach der sie schon seit Jahren suchten. Sie starrte ihn verblüfft an. »Sie suchen nach einer Frau, die unter merkwürdigen Umständen verschwand, Miss Howard«, fuhr der elegante junge Mann fort und zeichnete mit der Spitze seines Spazierstocks allerhand Figuren in den Kies. »Und ob es nun richtig ist oder falsch, Sie vermuten, dass Bellamy für das Verschwinden dieser Frau verantwortlich ist. Sie haben schon viel gewagtere Streifzüge unternommen als gerade gestern. Es hat viel Zeit gekostet, bevor ich Ihre Gedankengänge rekonstruieren konnte. Aber Sie dachten wahrscheinlich, dass Bellamy Krieger nach seinem Haus folgen würde und dass Sie dann die Möglichkeit hätten, das Gespräch der beiden zu belauschen. Sie warteten ungefähr 2 Stunden in der Pflanzung und wollten gerade zu dem Haus gehen, als sie die Polizei bemerkten. Er nahm sein Zigarettenetui und steckte es wieder in die Tasche. Er fand plötzlich keinen Gefallen mehr am Rauchen. »Ich hätte viel Geld darum gegeben, wenn ich den grünen Bogenschützen getroffen hätte«, sagte er leise.
»Dann glauben Sie wirklich?« fragte sie entsetzt.
Er nickte. »Ich vermute es nicht nur, sondern ich weiß es ganz genau.« Sie sah ihn mit einem neuen Interesse an und es wurde ihr manches klar.
»Sie sind doch ein merkwürdiger Mann, Mr. Featherstone. Sie sind schlauer als der Detektiv, den mein Vater anstellen wollte, um mich zu beschützen.« Er lachte.
»Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, Miss Howard. Ich bin nämlich der Detektiv, der diesen Auftrag hat. Ich bin Captain Featherstone von Scotland Yard und ich beobachte Sie schon, seit Sie in London ankamen.«